Ich möchte uns eine Bibelstelle lesen aus 2. Korinther 1, der 9. und der 10. Vers. Das ist insofern wichtig, Paulus sagt ja, wir sollen ihn nachahmen, weil er der wirkliche und echte Nachahmer Jesu ist. Und hier ist eine der zentralen Botschaften, wo er uns etwas mitteilt, was sein Leben geprägt hat. Und ich denke, das ist auch wichtig für uns, dass das bei uns passiert. Er sagt, hier, ja, wir hatten in uns selbst schon das Todesurteil, damit wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch, und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Hier sagt Paulus etwas Hochinteressantes. Er sagt, er geht davon aus, dass es zum Normalzustand der Gläubigen gehört und dass das einfach etwas ist, das im Leben des Gläubigen eine riesige Rolle spielt, dass er dauernd gerettet wird. Das ist die Frage, muss ich dauernd gerettet werden? Und man könnte ja sagen, er ist der große Apostel, er hat Vollmacht, hat Erkenntnis wie kein zweiter Mensch. Warum muss er dauernd gerettet werden? Ich bin jetzt 44 Jahre gläubig im Mai. Bis jetzt sind es noch 43. Aber ich habe etwas festgestellt bei mir persönlich und ich habe es festgestellt bei ganz vielen Gläubigen. Und ich rede jetzt nicht von allgemeinen Gläubigen, sondern von denen, die wirklich ernsthaft dem Herr Jesus nachfolgen wollen. Mir ist etwas aufgefallen, wie diese Gläubiger, und geht mir selber auch so, man ist unter Zwang, man ist unter Druck, man muss etwas tun. Es ist eine Form von einer Gesetzlichkeit, die an und für sich es recht machen will, die auch etwas vor Gott in Ordnung bringen will, die ihm wohlgefällig sein will und die letztendlich sich dann, ich sage mal so, aufreibt, weil man dauernd unter diesem Druck ist. Anstelle, dass wir so machen wie hier der Paulus, der was ganz einfach sagt, der sagt, er glaubt und erwartet von ihm, dass er ihn rettet. Ja, Entschuldigung, ist das jetzt nur gemeint, wir sehen nachher die Bibelstelle, wenn die Feinde uns angreifen, wenn ich mit der Sünde zu tun habe, wenn ich mit dem Teufel zu tun habe, oder muss ich etwa von mir selber gerettet werden? Bin ich selber so ein Mensch, der vielleicht so perfektionistisch, so zwanghaft ist, dass sich selber unter Druck setzt, wo Gott gar nichts erwartet, aber ich erwarte es. Wisst ihr, und da ist natürlich eine Besonderheit, wenn man in diesen Strukturen lebt, dass man immer diese Zwänge hat, immer glaubt, jetzt ist Gott noch nicht ganz zufrieden mit mir, jetzt muss ich noch etwas dazu tun, jetzt muss ich die Situation selber regeln, ich muss mich jetzt bis zum Letzten zusammenreißen. Dann ist auch klar, wenn das dann funktioniert, dann hat nicht der Herr Jesus die Ehre, sondern ich. Und das ist das Problem. Und das ist etwas, was Gott nicht will. Die Bibel geht so weit, dass sie sagt, Gott, der Vater ist sogar eifersüchtig bezüglich seines Sohnes. Ich möchte euch nur zu Beginn ein kleines Beispiel zeigen. Wir hatten auf der Bank jahrelang etwas, ich habe es gehasst. Das waren Seminare, die von Verkaufstrainern durchgeführt wurden. Da musstest du auftreten vor der Kamera, du wurdest gefilmt und dann hat man dich auseinandergenommen. Und teilweise gab es dann einfach Dinge, die hat jeder nicht gern getan. Und da war ein großer, strahlender Verkaufstrainer. Er war sogar ein Schwabe aus Freudestadt und war ein bisschen ein, naja, kein sehr seriöser Mensch, aber strahlende Gestalt. Und wenn wir zu diesen Seminaren wussten, da bin ich einmal fast kaputt gegangen. Und das war für mich Anfechtung. Ich habe dann meiner Frau die Ohren voll gejammert. Da bin ich hingefahren und jetzt war immer ganz wichtig, du musst gleich Signal geben, dass du gläubig bist, das muss gleich funktionieren und da muss gleich alles richtig sein und so. Also immer diese Zwänge. Und ich habe dann angefangen, einfach in ganz verschämtem Rahmen so ein paar Teilnehmer Traktate zu geben. Und dann habe ich erlebt, wie Gott das macht. Der macht das völlig anders. Und zwar dieser Verkaufstrainer, der ja schon ein Schlitzohr war. Das war also kein normaler Mann. Und rhetorisch hervorragend beschlagen, hat alles im Griff gehabt. Der macht dann etwas. der dreht mir, wir saßen alle im Viereck, dreht mir den Rücken zu und dann dreht er sich blitzschnell um. Also so schnell konntest du nicht einmal denken, dreht er sich um, greift in seine Brusttasche und zieht ein Traktat von mir raus und knallt es mir vor alle vor die Nase hin und sagt, was ist das? Es war fantastisch. Ich wäre normal erschrocken, hätte gestottert oder irgend sonst was. Und es war dann so, ich war die Ruhe in Person. Da habe ich gesehen, wie das ist, wenn Gott eingreift. Und ich habe ganz ruhig zu ihm gesagt, ein Angebot. Er nimmt das Traktat, steckt es wieder in die Tasche, sagt danke und macht weiter. Und in dem Moment war es klar, dann sind sogar Leute noch zu mir gekommen, die wollten dann auch ein Traktat. Wisst ihr, ich muss überhaupt nichts mehr machen. Und damit war die Front klar. Hier ist der Fromme. Wisst ihr, und der ganze Zwang und das alles ist gar nicht nötig. Wenn ich gebetet hätte vor Anfang an und vielleicht nur einem ein Traktat gegeben hätte, wäre das Gleiche passiert. Das heißt, der Herr greift ein. Und ich muss aufpassen, es gibt Dinge, da muss ich gehorsam sein von der Schrift her. Da sagt die Bibel zum Beispiel in der Befehlsform, widerstehe, fliehe, da muss ich gehorsam sein. Aber es gibt andere Dinge, da erwartet Gott eigentlich, dass ich jetzt nicht hier, Anführungszeichen, der Superheilige bin, dass ich besonders zusammenreißen kann und das alles hinkriegt, sondern dass ich dann offen zugebe, jetzt bin ich überfordert, jetzt kann ich nicht, rette mich. Und genauso geht der Paulus vor. Wisst ihr, die Stelle, die er hier schreibt, die ist ja dramatisch. Er sagt, da geht es sogar um Todesgefahr. Er hat ihn in der Vergangenheit gerettet. Und diese Form der Vergangenheit im Griechischen, das ist eine Zeitform, die sagt, er hat begonnen in der Vergangenheit, irgendwann, nämlich bei der Wiedergeburt, ihn zu erretten. Und er errettet ihn weiterhin laufend fort. Das ist eine Zeitform, die sagt ausdrücklich, es beginnt in der Vergangenheit und setzt sich fort. Und das nächste, dann sagt er, in der Gegenwart rettet er mich immer noch. Und jetzt hat er die große Hoffnung, er wird mich auch zukünftig retten. Das ist das, wo er drauf vertraut. Und dann erklärt er ihnen noch in Vers 11, und eigentlich erwarte ich, dass ihr mithelft und mitwirkt, indem ihr betet. Wisst ihr, und damit passiert etwas. Damit ist nicht mehr der Paulus der große Held, der alles tut. Damit ist der Paulus nur ein Sklave, ein Diener Jesu, der darauf angewiesen ist, dass er hilft. Er ist sogar darauf angewiesen, dass Fürbitte für ihn geschieht. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt in unserem Leben. Wenn wir das richtig machen, dann geht der Zwang weg, dann geht der Druck weg, dann geht die Selbstverdammnis weg, dann geht das schlechte Gewissen weg, dann bekommt der Herr Jesus die Ehre und dann werden wir Gebetserhörungen bekommen, dann wird Gott wirklich eingreifen. Wenn wir das nicht tun, dann ist die Gefahr, dass wir immer mehr in diesen Dingen verstrickt werden. Wisst ihr, ich kenne das. Ich sage manchmal, Leute, wenn sie mir etwas bekennen wollen, oder wenn sie sagen, soll ich das jetzt bekennen, sage ich, bekenne es nicht. Es gibt in der Seele, das ist wohl eine Folge vom Sündenfall, etwas ungeheuer Böses. Das ist auch der Grund, warum der Katholizismus überhaupt existiert. Und zwar, wenn du das bekannt hast einem Menschen, dann kommt wie ein Zwang, dass du jede Kleinigkeit, es wird dann immer radikaler, musst du bekennen. Dann fängt der Teufel an, dich zu verklagen. Jetzt musst du wieder bekennen. Jetzt musst du wieder bekennen. Am Schluss musst du noch bekennen, dass du jetzt gerade einen dummen Gedanken hattest. Und dann bist du ein Sklave, vom Teufel gefangen. Das ist das Böse. Es gibt Dinge, da gehe ich einfach zu meinem Jesus, lege es ihm auf den Tisch, auf den Altar und sage, Herr, hier bin ich, lege es ihm hin und dann erwarte ich, dass er mich mit seinem Blut reinigt, dass sein vollkommenes Opfer bei mir wirkt und dass er für mich kämpft, dass er es tut. Wisst ihr, jetzt kommt der entscheidende Punkt, der Glaubenskampf. Glaube heißt laut Hebräer 11,1 eine Verwirklichung. Das heißt, das muss man tun. Da muss ich einfach hingehen, wenn ich das getan habe und dann vielleicht ist meine Seele immer noch belastet, habe ich immer noch ein schlechtes Gewissen, immer noch Zwänge. Da muss man einfach hingehen und glauben, und das ist Glaube, dass es so ist. Abraham glaubte, dass er als 100-Jähriger mit einem 90-Jährigen Kind bekommt. Und die Bibel sagt, gegen alle Wahrscheinlichkeit hat er geglaubt. Und so müssen wir vorgehen, indem wir dann einfach glauben, dass Gott eingreift und unsere Gefühle alles einfach ignorieren. Dann kommt die Seele zur Ruhe. Wenn man sich das angewöhnt, dann gehen die Zwänge weg und der Teufel verliert eine Einflusssphäre, wo er uns quälen kann. Hier steht ein besonderes Wort. Es gibt im Griechischen zwei Worte für retten oder Errettung. Das erste Wort, das heißt sozo. Also wenn hier ein O hinten ist, ist immer die erste Person, das heißt dann schon, ich rette. Sozo Das bedeutet das gleiche und die gleiche Wortwurzel wie Heiland oder Retter. Das heißt im Griechischen Soter, das ist also praktisch der Retter, das kommt vom Herr Jesus. Dieses Wort wird meistens gebraucht, wenn es darum geht, dass ich von Sünde gerettet werde, dass ich in den Himmel komme, dass ich die Wiedergeburt erlebe, die Errettung, das ist Sozo. Und das andere Wort, das hier steht, ist ein ganz anderes Wort, da geht es nicht um in den Himmel zu kommen, da heißt es Ruomai. Und dieses Wort bedeutet, ich lese mal, was Lexikon sagt, also das griechische Wörterbuch, es sagt, das heißt retten, erretten, überhaupt, bewahren, schützen, behüten, beschirmen, decken, verteidigen, ganz wichtig, jemand vor Befleckungen retten, auch erlösen, befreien, der Erlöser, da kommen wir nachher drauf, heilen, wiedergutmachen, zum Beispiel Verschuldungen, verdecken, verhüllen, verbergen. Also das ist jetzt ein Wort, das meint ganz einfach, unabhängig davon, dass ich gerettet werde, um in den Himmel zu kommen, meint es, der Jesus rettet mich aus meinen Nöten, aus meinen menschlichen Nöten, aus meinen geistlichen Nöten, aus meinen beruflichen Nöten, aus meinen familiären Nöten, aus meinen persönlichen Nöten. Weil ich habe festgestellt, das größte Problem für einen Menschen ist der in der Regel selber. Und eine weitere, und das ist auch interessant, Bedeutung dieses Wortes ist zum Beispiel zurückhalten, aufhalten, hemmen, abwehren. Also wenn man hier diese Errettung durch der Jesus erlebt, dann wird schon etwas im Voraus geschaffen, dass man seine Ruhe hat. Aber eins ist natürlich klar, bevor diese Errettung aus allen meinen Nöten, wie es der Paulus erwartet, geschehen kann, muss zuerst etwas anders geschehen sein. Da muss man sich ganz nüchtern sachlich das vergegenwärtigen, was in Matthäus 1, Vers 21 steht, wo der Name Jesus geoffenbart wird. Und dort heißt es, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Da steht das andere Wort, sozo, in den Himmel zu kommen. Das heißt, ich brauche zuerst, und das ist ein ganz zentraler Punkt, brauche ich die Sicherheit, dass ich Vergebung der Sünde habe, dass ich gereinigt bin durch Jesu Blut, dass ich wirklich ein Gotteskind bin, dass die Wiedergeburt wirklich passiert ist. Und 1. Johannes 1, Vers 7 sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Missetat. Das heißt, das Blut Jesu macht mich rein. Ich weiß noch, wo wir junge Gläubige waren, wir kamen ja aus der Erweckungsbewegung, da haben wir mit Leidenschaft das Lied gesungen. Ich weiß nicht, wie der Titel heißt, aber da gab es einen Vers, der lautete, auch ich war einst in Sündennot, da half mir Jesu Blut. Das haben wir einmal leidenschaftlich gesungen, Sündennot. Wisst ihr, es kann auch sein, dass ich in Sündennot komme und dann hilft nur das Blut Jesu. Epheser 1, 7, also haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünde nach dem Reichtum seiner Gnade. Das ist der zentrale Punkt. Und Römer 6, wissen wir ja alle, wir sind mit Christus gekreuzigt. Das vollkommene Opfer rettet mich. Ich werde in einem Geist seinem Leib getauft bei der Wiedergeburt und bin dann ein Gotteskind. Und dann wirkt diese ganze Erlösung. Aber in Jesaja 59, 1 steht etwas, das eine riesige Rolle spielt für uns Gläubige. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich merke mal, wie hier gespielt wird. Die Bibel sagt hier, siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz zum Retten und sein Ohr ist nicht zu schwer zum Hören, sondern eure Missetaten trennen euch von eurem Gott und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass er nicht hört. Ich kann nicht bewusst in Sünde leben und dann erwartet, dass Gott mich rettet aus meinen Nöten. Also ich meine jetzt nicht Errettung, um in den Himmel zu kommen, das ist so. So, ich meine jetzt das, was der Paulus sagt. Wenn ich, obwohl ich gerettet bin, ein Gotteskind bin, trotzdem in der Sünde lebe, mit der Sünde spiele, dann darf ich eigentlich nicht erwarten, dass dann Gott vollständig normal vorgeht, wie es eigentlich der Ratschluss Gottes darstellt und mich rettet. Man sieht es in Jesaja 6, Vers 3. Wenn ihr jetzt in Jesaja die ersten 5 Kapitel lest, dann seht ihr, wie wunderbar Jesaja Gott gedient hat. Er war ein wirklicher Diener Gottes. Er hatte schon da die Offenbarungen vom Zemach, vom Spross, vom Herr Jesus. Und jetzt passiert hier etwas. Er bekommt eine Offenbarung von Gott. Er begegnet dem dreimal heiligen Gott, in seiner Heiligkeit. Und dann beginnt hier die Seraphim, Gottes Heiligkeit auszurufen. Vers 3. Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Heerscharen. Die ganze Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Jetzt passiert etwas. Wenn man Gott wirklich in der Tiefe begegnet, dann deckt's auch auf. Das ist normal. Weil in der Heiligkeit Gottes, wenn man ihm das Herz öffnet und ganz ehrlich vor ihm ist und ihm begegnet, dann zeigt sich auch, was nicht in Ordnung ist. Jetzt sagt dieser Jesaja, ein Mann, der Gott dient und der wirklich vollständig ein bevollmächtigter Mann des alten Bundes war, sagt, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und wohne unter einem Volk, das unreine Lippen hat, denn meine Augen haben den König, den Herrn der Heerscharen gesehen. Er empfindet das so extrem, dass er sagt, wehe mir, ich kann Gott nicht begegnen. Und dann kommt der Seraphim, nimmt die glühende Kohle, hier ein Bild für die Reinigung für uns im Neuen Bund durch Jesu Blut. Und er berührte, Vers 7, meinen Mund damit und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, deine Schuld ist von dir genommen und deine Sünde gesühnt. Und ich hörte die Stimme des Herrn fragen, wen soll ich senden? Und wer wird für uns gehen? Da sprach ich, hier bin ich, Herr, sende mich. Wisst ihr, die Bereitschaft und die Fähigkeit, Gott zu dienen und seine Berufung anzutreten, die ich ja bekommen habe in der Erlösung mit diesem Paket, die wird oft blockiert durch kleine Sünde, durch Kompromisse. Sobald ich vor Gott mein Leben in Ordnung bringe, kann der Herr sofort sagen, wen soll ich senden? Und ich kann dann sofort sagen, hier bin ich. Mach mit mir, was du willst. Da kann man auch die Berufung ausleben. Das ist einmal der Hintergrund. Wisst ihr, ich gehe jetzt einmal davon aus, in 2. Korinther 1, dass das bei Paulus der Normalzustand war. Und dass er, obwohl jeder mit seiner Sünde kämpft, aber dass er ein Mann war, der in der Regel diese Dinge gekannt, erlebt hat und davon ausging, dass Gott ihn dann in diesen Kämpfen rettet. Wisst ihr, und jetzt kommt der Punkt, wenn man das die ganze Zeit erwartet, dann kann man sich selber nicht dauernd quälen. Ich komme aus einer Bewegung, wo Heiligung eine große Rolle gespielt hat. Man hat immer wieder in den Gebeten, haben die Gläubigen gebetet, Herr, du siehst mein Zu-Kurz-Kommen. Also sie hatten deren Problem, dass sie zu kurz kamen, sie waren unzufrieden, als dass sie geglaubt haben, Herr, rette mich. Wenn sie jetzt gebetet hätten, Herr, rette mich vor meinem zu kurz kommen, das wäre biblisch in Ordnung. Aber sie haben eher drin verharrt, oh, ich bin so schwach, ich bin so schlecht und wie geht's mir auch. Gell? Lukas 1, 74, das ist die große Prophetie, die hier geschieht. Was passiert, wenn der Herr Jesus kommt? Da steht jetzt auch wieder das Ruomai, also das Retten aus der Situation. Dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Also die Bibel sagt, er rettet mich von meinen Feinden, auch von allen Finsternismächten, vor aller Anfechtung, vor aller Lüge. Er rettet mich von den Feinden, auch menschliche Feinde gibt's auch. Menschen, die sich vom Teufel benutzen lassen. Wisst ihr, ich habe, wenn man mich früher gefragt hat, hast du einen Feind, hätte ich gesagt, nö, ich hab, also Feinde habe ich keine. Ich habe Leute, die sind mit mir böse, weil ich bestimmte Dinge lehre, biblisch, aber Feinde habe ich eigentlich keine. Selbst die mit mir böse sind, weil ich manche Dinge lehre, sind nicht meine Feinde. Aber dann habe ich festgestellt, wie ein früherer Kollege sich als Feind geoffenbart hat. Und für etwas, was gar nicht gestimmt hat. Er hat mir etwas unterstellt, was mein Chef getan hat. Ich habe es ihm auch gesagt, war nicht ich, war mein Chef. Hat er nicht geglaubt. Wisst ihr, aber es gibt auch solche Dinge, da kannst du nichts machen. So viel an dir liegt, halte Frieden mit jedermann, du kannst nicht alles regeln. Wisst ihr, das musst du deinem Herrn bringen und sagen, Herr, streite für mich, rette mich, was soll ich tun? Aber hier geht die Bibel ganz einfach hin und sagt, du wirst von allen Feinden errettet. Und jetzt kommt ein wichtiger Punkt, Matthäus 6, 13, in Vater unser, und führe uns nicht in Versuchung, sondern errette uns von dem Bösen. Das ist jetzt letztendlich wieder das zweite Wort aus der Situation, errette dieses Ruomai. Und da sagt er praktisch, Führe uns nicht in Versuchung. Wann muss mich Gott in Versuchung führen? Ist euch aufgefallen? Die Bibel lehrt ganz klar, dass Gott niemand versucht. Der ist unangefochten vom Bösen. Aber hier steht, führe uns nicht in Versuchung. Wieso soll ich beten, führe mich nicht in Versuchung, wenn er es nicht tut? Und jetzt sieht man, was der Herr Jesus ist in Matthäus 4 durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt und der Versuchung ausgesetzt wurde. Wenn bei mir Böses ist und ich nicht hören will, dann, das sagt auch Jesaja 48, 10, dann macht Gott Folgendes. Wenn ich nicht auf das Wort Gottes höre, dann macht er einfach Folgendes. Dann führt er mich in Versuchung. Das heißt, er setzt mich der Versuchung aus, dass ich letztendlich hier meine Lektion lerne. Also man sagt ja im Schwäbischen, du schlägst den Kopf hin. Das heißt, du kriegst dann etwas ab. Und er sagt, Herr, praktisch mach's mit mir so, dass ich nicht in Versuchung geführt werden muss, nämlich, weil ich von dir vom Bösen errettet bin. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Wenn auch das Böse hier bei mir, wo mich vielleicht quält, wo ich sage, das ist mein Charakter, ich kann nicht über meinen Schatten springen, wenn ich mich hier vom Herrn Jesus erretten lasse, dann passiert Folgendes, dann werde ich nicht in Versuchung kommen. Versuchung heißt Perasmos im Griechischen und meint eigentlich, es ist eine Prüfung. Da werde ich nicht geprüft werden müssen, weil wenn die Errettung funktioniert, dann hast du hier einen Großteil auch der Ruhe vor dir selber. Man muss natürlich sehen, diese ganze Sache wurde auch missbraucht, als der Jesus am Kreuz war, in Matthäus 27, 43. Da heißt es, er hat auf Gott vertraut, der befreie ihn jetzt, wenn er Lust an ihm hat. Da steht wieder unser Wort. Also man sieht, das Wort hat jetzt weniger mit in den Himmel kommen zu tun, als mit dem, dass man aus einer Not heraus gerettet wird. Ja, ist es so, dass man das nötig hat? Wisst ihr, wenn ihr Römer 7 lest, gell, ich weiß ja, was da für theologische Schlenker gibt und Ansichten. Ich heile mich lieber eine Bibel, ich lese keine Lehrbücher, auch keine theologischen. Da steht jetzt ganz einfach in Römer 7, 18, das ist Paulus. Und vorher sagt er, dass die Sünde in ihm wohnt, nämlich im Fleisch. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, soll vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleben? Da steht unser Wort. Also Paulus leidet darunter, dass die alte Sündenatur ihn manchmal überrollt. Und jetzt schreit er, wer wird mich von dem retten? Und da gibt er selber die Antwort, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also er zeigt praktisch, der Herr Jesus ist der, der mich auch von meiner Sündenatur, von meinem Charakter und von dem ganzen geistlichen Kampf rettet. Römer 11, 26, das ist jetzt Israel. Da kommt wieder eine hochinteressante Kombination. Das ist ja diese berühmte Bibelstelle. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeiten von Jakob abwenden. Bei gerettet steht sozo, also gerettet, um in den Himmel zu kommen. Da wird sie wieder geboren. Und beim Erlöser steht ein Wort, das kommt von unserem Ruomai. Das heißt, und er wird dann auch die Gottlosigkeit der ihnen helfen, praktisch nachdem sie wiedergeboren sind, nachdem sie gerettet sind, ihnen, und das sind ja die Empfänger des Heiligen Geistes, dann sie bekommen den Heiligen Geist, steht in Jesaja 32, sie werden dann das Gleiche erleben wie wir, dass sie dann eben hier, wohl im tausendjährigen Reich, dann auch von ihrer Gottlosigkeit und von diesen Dingen Befreiung erleben. Also es geht bei dem, was Paulus meint, dann immer um das, dass man Befreiung erlebt. Aber nicht nur das, sondern Römer 15, 31 zeigt was weiteres. dass ich bewahrt, da steht wieder unser Wort, da kannst du jetzt genauso übersetzen, dass ich errettet oder befreit oder bewahrt werde vor den Ungläubigen in Judäa und dass mein Dienst für Jerusalem den Heiligen angenehm sei. Er sagt hier, befrei mich von den Ungläubigen. Ich habe 43 Jahre auf einer Bank gearbeitet. Ich wurde oft gefragt, wie kannst du als Gläubiger auf einer Bank arbeiten? Dann sage ich, wenn du die Front klärst und das alles ganz sauber abgeklärt ist, dann kannst du auch das machen. Mein Chef sagte mal zum Kunde, er macht alles, aber Lüge tut er nicht, er lügt sie nicht an. Wisst ihr, aber ich habe unendlich gelitten unter diesen Kämpfen. Weißt du, du stehst hier in der Schalterhalle und dein oberster Boss läuft durch die Schalterhalle, es klingelt das Telefon, ich gebe ihm das Zeichen, Telefon für dich. Und er schreit, sag, ich bin nicht da. Wisst ihr, mir ist das am Schluss so zum Hals rausgehängt, dieses dauernde, die Trickserei. Und ich habe ja ein schlechtes Gewissen gekriegt und habe es auch nicht gemacht. Ich habe dann wieder der Herr gebeten, rette mich. Ja, wie kann der Herr mich retten, wenn sowas ist? Ich darf nicht sagen, er ist nicht da. Ich darf nicht lügen. Ich darf aber auch meinen Chef nicht ärgern und nicht seiner Anweisung ungehorsam sein. Ja, was mache ich jetzt? Dann habe ich zu Gott geschrien, rette mich. Und dann hat er mich gerettet, wisst ihr wie? Er hat mir einfach einen Gedanken gegeben. Ich habe dann einfach Folgendes gemacht. Er ist ja weggegangen gerade, er ist durch die Halle gegangen. Ich habe den Hörer so lange abgedeckt, bis er weg war. Und als er dann aus der Tür draußen war und nicht mehr zurückgeholt werden konnte, er war wirklich weg. Dann habe ich den Hörer geholt und gesagt, Entschuldigung, er ist gerade weggegangen. Es war die Wahrheit, ich habe nicht gelogen, ich habe nicht getrickst, da wäre ich nie drauf gekommen. Wisst ihr, und da habe ich gelernt, wenn du in die Nöte kommst, ich hatte in der Banksituation, habe ich Ja gesagt, habe ich mich versündigt, habe ich Nein gesagt, habe ich mich versündigt, habe ich nichts getan, habe ich mich auch versündigt. Was machst du jetzt? Jetzt kommt eben der Teufel und sagt, jetzt musst du es machen wie die Jesuiten, jetzt suchst du die kleinere Sünde heraus, aber das gilt bei Gott nicht. Ich darf gar nicht sündigen. Also habe ich zu Gott geschrien, Herr, rette mich. Und dann habe ich erlebt, wie Gott eingreift, die Situation so verändert hat, dass ich mich nicht versündigen musste. Wisst ihr, das ist das Problem. Wir neigen immer dazu, immer alles selbst zu regeln. Auch mit Menschen, die uns übel wollen. Salomo sagt in Prediger 10, Vers 4, wenn der König selbst gegen dich geht, dann bleib ruhig, denn Gelassenheit verhindert große Sünden. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sobald du beginnst, selber zu regeln, ich habe festgestellt, wenn ich selber etwas hinbiegen will, habe ich mich in der Regel immer versündigt. Also es gibt Situationen, wenn du merkst, du kannst es nicht selber, hast nur noch eine Wahl, du schreist zum Herrn Jesus, weil du bist doch ihn, Kind Gottes, du bist wiedergeboren. Und in dem Moment erwarte ich eigentlich, dass der Herr mir hilft. Und das tut er. Paulus hat es auch erwartet. Wie er das macht, Entschuldigung, das müssen wir ihm überlassen. Manchmal muss man warten, einfach die Nerven behalten. Kolosser 1, 13, also das war das Problem mit Menschen. Wisst ihr, ich habe schon erzählt, aber das ist mir einfach so ein wichtiger Punkt. Ich hatte einen Kollegen, der war mein Kassierer. Er war ein Spottvogel. War ein beeindruckender Mann, 4 Köpfe größer wie ich. Ich hätte nicht mit ihm Streit gewollt, weil, er hat einmal in der Gaststätte den Tisch aus der Wand rausgerissen. Gell? Also er war ein Mann, der war schon ernst zu nehmen. Und wenn ich aus der stillen Zeit kam und war nicht ruhig vor Gott, ich bin verschlafen, habe keine gescheite stille Zeit gehabt, bin schnell in der Hektik ins Geschäft gekommen, bin zur Tür reingekommen, dann in der Regel war er böse. Hat er mir einen reingehauen. Bin ich gekommen, völlig ruhig, stille Zeit, ich habe im Herrn geruht, dann war er lieb. Ist doch interessant, oder? Er ist nur böse geworden, wenn es mir schlecht ging. Und so hatten wir dann einen Zusammenstoß einmal, der war so heftig, das kann man sich kaum vorstellen. Und ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen gehabt ohne Ende. Da kam der Karl Herrmann mit seinem alten Charakter raus, Römer 7. Ich bin dann explodiert. Und zwar richtig explodiert. Ja, und dann habe ich nicht mehr gewusst, was machen. Da bin ich im Anzug, bin ich in den Keller. Da sind bei uns die sanitäre Anlage, da ist auch teilweise nicht sehr sauber vom Boden her. Ich habe mich dann unabhängig von dem auf dem Boden niedergekniet, habe zum Herrn Jesus geschrien. Und dann fiel mir Jesaja 9,5 ein, er ist Friedefürst. Da habe ich gesagt, sei jetzt Friedefürst zwischen mir und dem Mann. Wie soll das gehen? Ich bin gläubig, ich will, dass ich mit dir in Ordnung bin, mit Menschen in Ordnung bin, ich will hier arbeiten und ich muss ja mit dem zusammenschaffen. Der saß 2 Meter von mir weg. Da bin ich raufgekommen und beim Hochlaufen sagt der Herr zu mir so klar, also ich habe keine Stimme gehört, aber innerlich war es mir klar, entschuldige dich. Er hat gesagt, ich? Wer hat mich denn angemacht? Ich ihn oder er mich? Das war richtig, er war's. Aber wer ist explodiert? Ich. Also bin ich einfach hin mit Todesverachtung, anders kann man es nicht sagen. Also ich habe gewirkt, habe die Kasse aufgemacht, habe gesagt, du, ich will dir bloß eins sagen, ich entschuldige mich, dass ich jetzt so explodiert bin. Und dann ist was passiert, dann habe ich gesehen, wie die Rettung von Gott her wirkt, habe ich nie mehr erlebt, einmal nie mehr. Dann wird dieser brutale Mann plötzlich ganz verlegen und sagt zu mir, naja, dann entschuldige ich mich auch. Dann war Friede, wisst ihr, da hat Gott eingegriffen. Es wäre jetzt interessant gewesen, hätte ich jetzt versucht, menschlich, wisst ihr, aus dem Zwang raus, jetzt warst du böse, wäre ich rein, hätte dann versucht, zuerst das wieder in Ordnung zu bringen, wahrscheinlich wäre er weiterhin noch auf dem Baum gewesen, hätte mich weiter gereizt und wäre ich wieder explodiert. Wisst ihr, und ich kenne das, wenn man selber etwas tun will, dann wird es gefährlich. Aber in dem Moment, wie ich mich vom Herrn gedemütigt habe, war ich so ruhig, dass ich nicht mehr explodiert bin. Das war der entscheidende Punkt. Und da bin ich hingegangen und irgendwie hat Gott ihn dann vorbereitet. Der hat mit allem gerechnet, bloß nicht mit der Entschuldigung von mir. Wisst ihr, und so hat Gott mich gerettet und der Tag war gerettet und die Situation war gerettet. Wisst ihr, und so meint das Rettung von Menschen. Aber es geht noch weiter. Kolosser 1,13. Er hat uns errettet. Da steht wieder, Ruomai. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Mit der Wiedergeburt bin ich praktisch nicht mehr, da steht im Griechischen Exousia, das heißt die Vollmacht, bin ich nicht mehr unter dem Bereich, wo der Teufel herrscht, wo er was tun darf. Das heißt, der Teufel hat kein Recht mehr an mir. Er sagt klipp und klar, er hat uns aus dem raus gerettet und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ich bin frei von dem, der Teufel hat kein Recht an mir. Wisst ihr, jetzt gibt's Dinge, wo der Teufel dich und mich anlügt, dich und mich quält. Ich sage es ganz offen, was ich manchmal mache, wenn ich nicht mehr aus noch ein weiß und meine Fähigkeiten nicht mehr in der Lage sind, mich gegen diese Finsternisangriffe, wir haben die auch als Familie oft ganz bösartig, wenn wichtige Dienste sind. Jetzt kurz vor der Beerdigung wieder habe ich gesagt, das ist nicht normal, was da passiert. Das war nicht normal, versteht ihr? Ich glaube, dass jemand, der nicht an der vordersten Front steht, vielleicht das nicht so extrem hat, aber es war böse. Wisst ihr, denke ich einfach hin, wie ein kleines Kind. Dann versuche ich gar nicht, das zu regeln. Ich kann das nicht. Ich habe die Fähigkeit nicht. Dann gehe ich einfach hin, schreie zu mir Jesus und sag: Rette du mich. Also das sind Sachen passiert, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Angriffe, wo plötzlich wegen der Beerdigung, wegen der Verstorbenen, haben wir mich angegriffen, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich bin dann, naja, meine Frau sagt, jetzt bist du aber ganz schön explodiert. Ich bin wieder explodiert. Gell? Ich halt am Telefon kurz, ich habe mich dann entschuldigt. Aber das, mir war klar, das Ganze ist brisant. Da bin ich einfach hin, habe zum Herrn Jesus geschrien. Habe gesagt, du bist gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. 1. Johannes 3. Jetzt zerstör die Werke des Teufels. Und dann habe ich jeden Beteiligten genannt und die ganze Situation und habe dann einfach geglaubt, dass er es tut. Und dann ist was passiert. Von der Sekunde an war das, ich sage es mal so, Freitagmittag zur Mittagszeit hatte Stau. Es hatte keinen Stau. Es hatte immer auf der Gegenspur Stau. Als wir zurückfuhren, hat es keinen Stau. Immer auf der Gegenspur. Es lief alles sowas von glatt, das kann man Worte nicht fassen. Wir haben nachher diskutiert und gesagt, sowas gibt es hier gar nicht. Es hat genau gehalten, bis wir wieder zu Hause waren. Dann gehen die Angriffe wieder los. Wisst ihr, ich denke einfach, wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir von den Finsternismächten angegriffen werden und wir können uns nur wehren, indem wir zu ihm gehen. Er hat sie besiegt. Wisst ihr, da gehört auch dazu, darf ich es mal ganz klar sagen. Man kann das mal in seelischer Not machen, das mag okay sein, aber eines ist klar, in der Regel gehe ich nicht hin und greife den Teufel an, indem ich ihm gebiete und ähnliche Dinge mache. Das findest du in den Lehrbriefen des Neuen Testaments nicht mehr. Das findest du in Apostelgeschichte 16, das letzte Mal, als Paulus einen Dämon austreibt. Aber du findest das in den Lehrbriefen nicht, sondern da geht die Bibel davon aus, dass du zum Jesus gehst und dass du dich vor ihm retten lässt und dass er die Finsternismächte zurücktreibt. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man hier nicht seine Grenze überschreitet, sondern in ihm bleibt und einfach wartet, wie er eingreift. Und dann immer wieder, es wird mir immer wichtiger, Prediger 10, 4, Gelassenheit, nicht reagieren, sich nicht verrückt machen lassen, einfach kindlich glauben, kann ich glauben. 2. Korinther 4, 13 sagt, dass wir mit dem Heiligen Geist den Geist des Glaubens haben. Ich kann alles glauben, was geschrieben steht. Da kann ich einfach ruhig sein und warten, wie er eingreift. Versteht ihr? Er greift ein, nicht ich. Und da kommt natürlich was ganz Wichtiges. Plötzlich spielst du keine so große Rolle mehr. Nicht du. Und es ist immer interessant, wir gehen mit der Gemeinde auf Freizeit, dieses Jahr wieder. Und ich halte ihnen 3 Tage ein Bibelstudium. Und da ist dann so, da erzählt am ersten Abend jeder, was er erlebt hat im letzten Jahr. Das ist dann interessant zu sehen, was erzählen die Leute. Erzählen sie, dass der Jesus sie gerettet hat? Oder erzählen sie, dass sie wirklich gekämpft haben und dass sie stabil waren, was sie getan haben? Wissen, und wenn das richtig läuft, müsste bei alle Zeugnisse kommen, er hat mich gerettet. Er hat mich gerettet, er hat mich gerettet. Das wäre das Normale. Wissen, und selbst wenn ich jetzt zum Beispiel feig bin und er gibt mir den Mut auf ein Gebet hin, sag, rette mich von meiner Feigheit und gib mir den Mut und ich gehe dann hin und habe den Mut plötzlich und bin entschieden und bin nicht mehr feige, wer hat es dann gewirkt? Er. Wissen, und von daher denke ich, dass das, was der Paulus schreibt, eine ungeheuer wichtige Lehre ist von der Abhängigkeit dem Herrn Jesus gegenüber. 2. Thessalonicher 3, Vers 2. Und dass wir errettet werden, steht wieder das Wort, Ruomai, von den verkehrten und bösen Menschen, denn nicht alle haben den Glauben. Pistis, das griechische Wort, Glauben und Treue ist dasselbe Wort. Also man könnte es auch als Wortspiel machen, denn nicht alle haben den Glauben oder die Treue, aber der Herr ist treu. Wisst ihr, ich weiß nicht, ob euch das klar ist. Du wirst in der Gemeinde Jesu, großes Dach, wirst du auf Menschen treffen, die so sind, die verkehrt und böse sind, obwohl sie sagen, wir sind Gottes Kinder, wir sind gerettet. Ich habe das erlebt. Als ich das erste Mal einen Prediger, da war ich ganz frisch bekehrt in der ersten Liebe, über sowas reden gehört habe, dann habe ich den Kopf geschüttelt, habe gesagt, innerlich habe ich gesagt, na, was erzählt denn der? Es ist doch alles rosarot, wunderbar und es ist doch alles herrlich. Bis du mal im Reich Gottes deine Enttäuschungen erlebst, wie Menschen einfach böse werden können. Wisst ihr, wenn Paulus, Philipper 2, 21, sagt, das muss ich vorstellen, alle seine Mitarbeiter, sie suchen alle das ihre außer dem Timotheus. Entschuldigung, das ist einfach der Mensch. Und da musst du mit rechnen, dass du auch auf Böses triffst, selbst in frommen Reihen. Wisst ihr, was soll ich jetzt tun? Soll ich jetzt einen Krieg anfangen? Natürlich sagt die Bibel, wenn sich jemand aus den Gläubigen an dir versündigt, dann kommt Matthäus 18, dann kommt Verwarner unter 4 Augen, dann kommt Zeuge zuziehen, notfalls der Gemeinde zu sagen, notfalls Gemeindezucht, wenn es eine gravierende Sünde ist. Das ist schon klar. Aber im Endeffekt, wisst ihr, es gibt sowas, wir kommen nachher drauf, wo Paulus das sagt, Boshaftigkeit. Wisst ihr, Boshaftigkeit ist was, wo die Bibel keine Gemeindezucht vorsieht. Wisst ihr, boshaft sind so kleine stichelige Bemerkungen. Sollte man ganz ehrlich sein, wie das gehen kann. Naja. Dass der Herr dich benutzt mit deinem schwäbischen Dialekt, sagt man zu mir, oder dass er dich benutzt, so ein kleiner Pimpf da. Das wird ja nicht so gesagt, wie ich es jetzt sage, aber so umschrieben, wisst ihr? Das sind so kleine Boshaftigkeiten. Das ist nicht einmal wert, dass du einen Zeuge zuziehst. Oder die Schwester sagt zu mir, ach Bruder, du bist halt so lasch in der Frauenfrage und so. Das sind so kleine Boshaftigkeiten, so böse Dinge. Was machst du jetzt? Wisst ihr? Jetzt siehst du denjenigen dauernd, du hast denjenigen dauernd vor Augen, der geht in die gleiche Gemeinde mit dir oder geht immer auf die gleiche Konferenz. Und jedes Mal, wenn du ihn siehst, ärgerst du dich. Und genau das will der Herr nicht. Da musst du einfach sagen, Herr, befreie mich von dem. wie er dich von dem befreit. Paulus sagt, er ist kalt von dem Menschen. Das ist ganz einfach. Entweder der ändert sich, er geht weg. Also irgendwas passiert. Wenn du sagst, du musst jetzt mir helfen, dann tut er's. Wie? Ich habe keine Ahnung. Ich habe da schon viel erlebt und manchmal gehen auch Leute weg, manchmal musst du weggehen. Es kann alles passieren, wisst ihr. Aber der Herr rettet mich. 2. Timotheus 3,11. Und zwar, Timotheus war ja sein Schüler und er sagt ihm hier etwas. In den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in der Antiochia, in Iconium, in Lystra widerfahren sind, solche Verfolgungen habe ich ertragen. Aus allen hat mich der Herr gerettet. Da steht Ruhe Mai. Wisst ihr, vielleicht brauchen wir die Bibelstelle in der Zukunft mehr. Wir haben die Endzeit im Stadium, das unbeschreiblich ist. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Der Zeitgeist, die gesamte Weltmeinung dreht sich plötzlich in eine völlig antichristliche und antigöttliche Meinung. Und da kommen plötzlich Dinge, die werden als normal angesehen, dass wir die Unnormale sind. Und da kann es absolut sein, dass uns das genau blüht, dass wir letztendlich auch hier verfolgt werden und dass wir das ertragen müssen. Wisst ihr, und dann müssen wir lernen, Herr, rette mich aus dieser Not. Wisst ihr, die Corrie ten Boom war eine interessante Frau. Ihr Vater war ein Uhrmacher und ein, ja, gläubiger Mann. Und sie hatte Schwestern, die auch gläubig waren. Aber die Corrie ten Boom hat so ein bisschen zu der schwärmischen Richtung tendiert. Und sie hat selber gehandelt. Sie ist einfach hingegangen, nachdem er die Radios verboten hat, hat sie einfach ein Radio unter der Treppe versteckt. Also sie hat selber gehandelt. Folge davon war, ihr eigenes Handeln, sie ist halt dann letztendlich im KZ gelandet mit ihrer Schwester. Sie hatte aber eine Schwester, eine andere. Und die Frau, die war wieder Paulus. Die hat nur erwartet, dass der Herr sie rettet. Da ist Folgendes passiert. Sie haben Juden versteckt. Sie war große Freundin Israels. Sie haben Juden versteckt. Und zwar unterm Tisch war eine Falltür, eine Klappe und da war ein geheimer Raum. Wenn du jetzt aber den Teppich weggenommen hast, dann hast du die Falltür gesehen. Und die haben die Juden schnell versteckt, als die Gestapo kam, haben alles zudeckt. Dann kamen die rein, haben sie mit der Waffe bedroht, haben gesagt, wo habt ihr die Juden versteckt? Und dann sagt die Schwester, 2. Korinther 1,10, in ihrer Eifer, dass der Jesus sie rettet, unterm Tisch. Die beschreibt es dann sogar. Die andere war entsetzt und sagt, sind die verrückt? Die kann doch jetzt nicht sagen, unterm Tisch und verrät die Juden. Der lupft die Tischdecke, hebt Tischdecke kurz an, guckt runter, und da ist kein Jude, der kam gar nicht auf die Idee, dass drunter ist, lässt die Decke wieder fallen und beschimpft sie aus. Was erlaubst du dich, hier mich zu veräppeln und so, und stürmt draußen, die Juden sind gerettet. Und die Schwester kam nicht ins KZ. Wisst ihr, ich möchte keine Lehre draus machen. Aber es hat mich doch erschüttert. Die hochbekannte und berühmte Corrie ten Boom hat selber gehandelt, geht das KZ und die arme Schwester, von der erzählt niemand etwas, die kindlich einfältig einfach geglaubt hat und dem Herrn vertraut hat, drum auch die Wahrheit gesagt hat, sie konnte ja nicht lügen, die rettet der Herr. Die Rettung ist so eine Situation, die ist menschlich gesprochen aussichtslos. Sie wurde gerettet. Wisst ihr, da braucht es einen gewissen Mut dazu. Da braucht es dazu den Glauben, dass man glaubt, dass Gott das, was er tut, wirklich sagt, dass er mich tatsächlich rettet. Wisst ihr, dazu muss ich hingehen, wie in 2. Korinther 1,10 und sage, jetzt überlege ich mir, wo hat mich der Herr überall gerettet? Und ich könnte euch, wenn ich jetzt lang genug hinsitze, kommt da ein Fall noch am anderen. Wisst ihr, ich habe zum Beispiel, mein Chef war gnadenlos, wenn es um bestimmte Dinge ging. Einmal hat er mir aufgetragen, man konnte ein Kartenspiel zu geben. Und zwar, es war ein Kartenspiel, wo ich wusste, dass man mit okkulte Praktika auch treibt. Ich habe sofort ein schlechtes Gewissen gekriegt und ich habe nicht gewusst, was machen. Ich muss mir jetzt zu ihm gehen und Zirkus machen. Ich wusste aber auch, was richtig ist. Dann habe ich zum Herrn geschrien, rette mich, und habe wirklich gesagt, Herr, hilf mir. Ich habe gewusst, wie es geht. Und ich war früher ein leidenschaftlicher Bader, bin ich jetzt nicht mehr. Ich habe immer bei so 42 Grad gebadet mit ätherischen Ölen und einem Gummikopfkissen, habe ein Buch dabei gelesen. Das habe ich wieder gemacht, in meiner Verzweiflung. Da habe ich ein Buch gelesen über das Gebet. Und dann beschreibt der Bruder etwas in dem Buch. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich schreie zum Herrn, rette mich und habe die Situation. Jetzt nehme ich das Buch und komme dem Tag ausgerechnet an die Stelle. Ich komme an die Stelle, da beschreibt er und sagt, eine Mutter geht ins Gefängnis zu ihrem Sohn, bringt ihm eine Bibel. Er zerreißt die Bibel vor ihren Augen und sagt zu ihr wörtlich, hättest du mir vor 10 Jahren kein Kartenspiel gegeben und mir das Kartenspiel nicht beigebracht, wäre ich nicht hier. Es war wie eine Offenbarung. Ich hatte plötzlich keine Angst mehr, keine Zwänge mehr. Ich habe sofort gewusst, du wirst das Kartenspiel nicht hergeben. War sofort glasklar. Das war in der Badewanne ein Jubel. Ich bin am anderen Morgen zu meinem Chef, habe gesagt, du, Entschuldigung, aber das Ding geht nicht. Der mich nicht einmal gefragt, warum. Der hat gesagt, na, nimm doch was anderes. Ich habe ein anderes Werbegeschenk genommen, habe es dem Kunden gegeben. Ich war gerettet, wisst ihr. Aber wie das Gott macht, selbst mit Zora, wäre ich jetzt in meinen Zwang, ohne dass der Herr zu mir geredet hat. Versteht ihr, das Wichtigste ist, dass er zu mir redet. Einfach hingegangen, hätte gehandelt, ich hätte es wahrscheinlich kaputt gemacht. Und wahrscheinlich hätte ich dann in der Verzweiflung gesagt, na, tue ich es halt. Wisst ihr, so ist der Mensch ja, oder? Dann wäre die Feigheit gekommen. So hat der Herr mich gerettet. Aber Paulus geht noch weiter. 2. Timotheus 4, das ist ja sein Testament, sein letzter Brief, 17. Der Herr stand mir bei und stärkte mich, damit durch mich die Verkündigung völlig ausgerichtet würde und alle Heiden sie hören könnten. Und so wurde ich erlöst, da steht Ruhrmai, aus dem Rachen des Löwen. Das heißt, er geht davor aus, wenn man sich vom Herr Jesus wirklich helfen lässt, wenn man sich stärken lässt, dann kann man seinen Dienst ausführen, dann wird man auch befreit von den Angriffen des Teufels. Der Herr wird mich aus jedem boshaften Werk erlösen. Fällt euch der Unterschied auf zum Korintherbrief? Er sagt nicht mehr, ich hoffe es. Er hat jetzt die völlige Gewissheit. Er sagt, er wird mich erlösen von allem Boshaften. Boshaft kann auch lieb sein. Ich bin ja viel unterwegs und wir haben keine Zeit gehabt und nichts. Und ich hatte, wo ich mein älteres Haus gekauft habe, hatte ich einen Garten hinterm Haus. Naja, der hat natürlich so ausgesehen, wie mein Leben war, wie mein Dienst war. Gell? Nicht sehr schön. Gell? Und da ist mein Nachbar gekommen und hat mir eine Hacke geschenkt. Das war der erste Wink mit dem Zaunpfahl. Dann ist er gekommen und hat mir einen Recher geschenkt. Als es immer noch nichts geholfen hat. Dann ist er gekommen und hat gefragt, ob er meinen Garten mieten kann. Das ist jetzt nicht schlimm und nicht besonders boshaft. Das sind die kleinen Nickligkeiten. Versteht ihr? Ich habe zum Herrn dann geschrien, da habe ich selber versucht. Ich habe dann den Garten halb umgegraben mit Rindemulch gefüllt. Aber das Unkraut war so stark, dass ich keine Chance hatte. Ja, wie rettet jetzt mich der Herr? Macht er jetzt ein Wunder, dass der Rindemulch das Unkraut vertilgt? Oder? Ja, hat ein Wunder gewirkt. Und zwar, mein Schwiegervater und der Bruder sind einfach hingegangen, solange ich im Urlaub war, und haben den Garten mit Blätter belegt. Wo ich heimkam, hatte ich belegt den Garten mit Blätter. Versteht ihr? Ich weiß nicht, wie der Herr mich rettet aus meinen Nöten. Aber rette mich. Wie so ein Paulus sagt, er rette mich von allem. Und dann sagt er, und er wird mich in sein himmlisches Reich retten. Und da steht Sozo, in den Himmel zu kommen. Das sind zwei Paar Stiefel, zwei völlig verschiedene Bereiche. Dann ein ganz wichtiger Punkt, 2. Petrus 2, 7. Der Kreis schließt sich langsam. Während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandler der Fleckler geplagt worden war. Wisst ihr, ich habe schon oft nachgedacht über Lot. Lot ist der typische schwache Gläubige, der Kompromisse macht. Lot saß im Tor Sodoms. Du siehst, er ist immer näher an Sodom gerückt. Es ist eine Kompromissbereitschaft. Aber er war neutestamentlich, wenn man es überträgt, jetzt schattenbildlich, war er wie ein schwacher Gläubiger im Neuen Bund. Und Abraham hat ja auch ihn wohl als Dauergebetsanliegen auf dem Herzen gehabt, so fasse ich das auf. Und Gott wollte ihn auch retten. Und jetzt siehst du ganz einfach, er hat den gerechten Lot, der wirklich zu Gott gehört hat, er hat ihn gerettet. Wisst ihr, und da kommt das Nächste. Wenn ich und du an manchen Punkten schwach sind, dann gilt einfach Hebräer 4, 15. Und dort steht, dass der Herr Jesus, es wird so formuliert, wie könnte er kein Mitleid haben mit unseren Schwachheiten. Er hat auch Mitleid mit meiner Schwäche. Wisst ihr, wenn ich zu ihm komme, ehrlich, und sage, Herr, rette mich von meiner Schwäche. Rette mich von der Neigung, Kompromisse zu machen. Rette mich, dass ich kein Rückgrat habe. Rette mich, wenn ich hier feig bin. Rette mich, wenn ich nicht hinstehe. Er wird das tun. Er bringt dich in Situationen und mich, wo du dann völlig diese Errettung erlebst und es wird nur Frage der Zeit sein, dann wirst du hier überleben. Wie geht es? Wisst ihr, Gott hat gewusst, er hat mich genommen, weil ich der Schwächste war. Das ist gar keine Frage, ich war der Schwächste. Um den Kampf mit der Pfingstbewegung aufzunehmen. Pfingst- und charismatische Bewegung, das war brutal. Ich wäre nie von meinem Charakter in der Lage gewesen, mit diesen Leuten zu kämpfen. Schon mein Gewissen, das hoch hyperempfindlich ist, hätte das nie überlebt. Was macht Gott? Er macht etwas. Meine Frau sagte dann zu mir, du kannst so nicht mehr heimkommen vom Geschäft. Er hat mir einen Chef gegeben, das kann man sich nicht vorstellen. Mein Chef hat mich angegangen. Ich sage es jetzt einmal, manche Tage mögen es mehr wie 5-mal gewesen sein. So brutal und bösartig manchmal, das kann man sich nicht mehr vorstellen. Er hat mich einmal beschuldigt, ich hätte wichtigste Unterlage verschlampert und ich soll gefällig gucken, wo das Sach sei und ich sei völlig unfähig, hier in der Filiale dem vorzustehen. Also ich war so klein mit Hut. Und irgendwann kam ich dann auf die Idee, nachdem ich nichts gefunden hatte, nichts wusste, jetzt gucke ich mal bei ihm. Naja, es lag in seiner Hutablage, da hat er es reingelegt und vergessen. Wisst ihr, ich sage es mal so, du bist in Situationen, wo du nicht mehr aus noch ein weißt, wo du auch, ich sag mal, in deiner Schwäche jetzt nicht weißt, was du tun sollst. Wisst ihr, und dann plötzlich gibt Gott mir die Eingebung, guck danach, da wäre ich nie drauf gekommen. Wisst ihr, wie er mich rettet, das weiß ich nicht. Aber wenn ich statt drum zu kämpfen, statt mich verrückt zu machen, einfach schrei, Herr, hilf mir, rette mich, auch von mir selber, von meiner Unfähigkeit, greif du ein, dann wird das tun. Bloß dann kommt natürlich das Wichtigste, dann muss ich ihn auch verherrlichen, muss sagen, er hat es getan, nicht ich. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. 2. Petrus 2,9, bisschen weiter. So weiß der Herr die Gottesfürchtigen, aus der Versuchung zu erretten. Wisst ihr, wenn ich mittendrin bei einer Prüfung, die ich mir selber eingebrockt habe, ihr müsst mal in Ruhe Jesaja 48 und Jeremia 48 lesen. Beides mal ab Vers 10. Schlecht zu merken. 48, Vers 10, folgende. Dort sagt die Bibel, wenn man nicht auf die Stimme Gottes hört, aufs Wort Gottes, dann führt er mich ins Unglückstal. Mit dem Ziel, dass ich wieder singe wie in den Tagen der Jugend, dass die erste Liebe zurückkommt. Wenn ich dann in so einer Erziehungsmaßnahme, ihre Züchtigung Gottes drin bin und fast verzweifle, dann muss ich nur zum Herrn schreien, rette mich. Wisst ihr, wir würden jetzt denken, jetzt muss ich mich bewähren. Jetzt muss ich super sein. Jetzt darf ich keinen Fehler machen. Statt dass man hingeht wie ein kleines Kind und sagt, Herr, erbarme dich. Rette mich. Und er wird es tun. Wisst ihr, ich möchte schließen mit einer Bibelstelle, die mit dem auf den ersten Blick gar nichts zu tun hat, aber es ist das letztendlich umschrieben. Die Offenbarung 1, 5 und 6. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Da steht bei Macht im griechischen Wort. Man kann es im Deutschen nicht übersetzen, weil es gibt kein deutsches Wort. Wenn man es neudeutsch übersetzen müsste, müsste man Kontrolle schreiben. Da steht Kratos. Das ist die Totalkontrolle. Also jetzt sagt Paulus praktisch, er hat die Gläubige gewaschen in sein Blut, das ist Sozo, damit bin ich gerettet, bin ich ein Gotteskind. Er hat sie zu Königen gemacht. Ja, was ist ein König? Was tut ein König? Der herrscht. Über was herrschen die Gläubigen? Über die Sünde, sonst über gar nichts. Wir herrschen über Sünde. Er hat uns zu Priestern gemacht. Was für Priester sind wir? Wir haben nur ein einziges Priesteramt. Wir verwalten das vollkommene Opfer und bringen es den Menschen. Und gleichzeitig nehmen wir das vollkommene Opfer in Anspruch, indem wir den hohen Priester für uns in Anspruch nehmen. Und er sagt, und er kontrolliert das alles. Das heißt, ich muss eigentlich nur wie ein kleines Kind dafür sorgen, zwei Dinge. Erstens, dass ich mit Gott in Ordnung bin, gereinigt bin durch Jesu Blut und dann in kindlichem Glaube erwartet, dass er mich aus jeder Situation rettet und mir abgewöhne, selber zu wursteln, selber zu tricksen, selber zu managen, selber Dinge zu bewegen, wo die Bibel letztendlich davor ausgeht, dass er mich rettet. Dazu muss man natürlich jetzt auch hingehen und die Schrift studieren, wo will der Herr mich retten. Er rettet mich vor der Finsternis, er rettet mich vor Menschen, er rettet mich aus Anfechtung, aus Versuchung, er rettet mich aus Nöten, er rettet mich, Paulus, aus dem Fleisch, von meinem eigenen Fleisch, er rettet mich eigentlich vor allem. Wisst ihr, wie Gott es macht, ich weiß es nicht. Wisst ihr, wenn ein Bruder mir sagt, bei der Arbeitsstelle neben mir läuft da unter Radio, ich ertrage es nicht mehr, und du schreist zu Gott, es gibt mehrere Möglichkeiten, entweder geht das Gerät kaputt. Ich wäre wieder eher so, dass ich dafür sorge, dass es kaputt geht. Das wäre wieder das Menschliche. Da kriege ich ein schlechtes Gewissen, da muss ich mich entschuldigen. Da bin ich als Gläubiger wieder unmöglich. Einfach, dass ich zu Gott schreie, er wird es tun. Entweder lässt er das Gerät kaputt gehen, derjenige mit dem Radio geht weg, oder der Chef kommt und sagt, der Radio geht aus. Eins für deine drei. Oder etwas Viertes, Fünftes, Sechstes. Gott ist souverän. Wisst ihr, jetzt kommt halt der entscheidende Punkt. Nicht ich bin das Entscheidende, sondern er. Ich bin nur ein Sklave Jesu Christi. Ich muss jetzt nur Folgendes tun, was er in der Schrift sagt, mit ihm in Ordnung sei, gereinigt durch sein Blut, in kindlichem Glaube, diese vollkommene Erlösung, und da gehört dazu die Errettung aus jeder Not, einfach in Anspruch nehmen. Einfach kommen und sagen, Herr, rette mich. Das muss eigentlich unser Hauptwortschatz sein, rette mich. Nicht, um in den Himmel zu kommen. Wir denken immer, wenn wir sagen, rette mich, jetzt meinst du, ich will bekehrt werden. Das meint die Bibel hier nicht. Sondern mit rette mich meint sie aus der Not, aus der Situation. Und das hat der Paulus, erinnert euch, er hat mich in der Vergangenheit gerettet, er rettet mich jetzt. Ich hoffe, im Timotheusbrief sagt er, jetzt bin ich gewiss, dass er mich auch zukünftig retten wird. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir beten dich an, du bist der große Erlöser. Der Vater im Himmel hat uns dich gegeben, sich dich vom Herzen gerissen, auf dass du dein kostbares und teures Blut unter großer Qual am Kreuz von Golgatha vergossen hast. Du hast den Fluch der Sünde ausgelöscht. Du hast dieses vollkommene Opfer gebracht und wir durften in dir gerettet werden. Aber du rettest uns auch weiter und ich danke dir, dass du uns aus allen Nöten rettest wie ein Paulus. Und jetzt hilf, nicht mehr selber in einer falschen Gesetzlichkeit oder mit falschen Zwängen Dinge versuchen zu regeln, sondern dass wir wie kleine Kinder zu dir schreien, dass du uns rettest. Und dann wirst du uns erleuchten, dann wirst du uns Situationen schaffen, dass Römer 8, 28 geschieht, dass denen, die Gott lieben, wirklich alles zum Besten dient. Wir beten dich für das an und durch dich, der Vater im Himmel. Amen.